Wo sind wir? Welche Folge?
Folge 3 der WM-Folgen.
Das ist sehr gut. Das ist
Ja, ich kann
gut,
nur bis
gut
3 zählen,
ausgefüchtet.
deswegen.
Ja, Flutlichtgefühle, Folge 38 und tatsächlich Folge 4, aber zum Spezial der WM.
Ah,
Wir
okay.
sind nämlich einmal kurz vor der Vorrunde, dann einmal nach dem ersten Spiel, nach dem zweiten Spiel und jetzt nach dem dritten Spiel. Ja. Du guckst genauso verwirrt wie die deutsche Mannschaft gestern.
Ja, ich versuche positive Sachen gerade zu finden, die ich über die deutsche Mannschaft sagen kann. Und da tue ich mich tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen schwer. Wir texten ja auch manchmal bei den Spielen hin und her. Und ich hatte dir ja gegen die Elfenbeinküste, glaube ich, schon geschrieben, oder danach hatten wir mal getextet, dass ich das Gefühl habe, dass die deutsche Mannschaft unterlegen ist. Wo du dann gesagt hast, nee, die Zahlen sagen was anderes, aber ich habe trotzdem dieses Gefühl, dass die nicht ganz da sind, dass die nicht mal annähernd am Limit spielen. Ja. Und das hat sich jetzt gegen Ecuador halt deutlich gezeigt und wurde dann halt auch bestraft, wie ich finde. Auch wahrscheinlich sind gegen Ecuador, obwohl gegen Ecuador dürften auch die Zahlen nicht mehr besser sein. Aber das war genau dieser Funke, der mir fehlt.
War es auch. Ne? Also einmal kurz zusammengefasst, Deutschland verliert 2:1 gegen Ecuador. Erste Niederlage im Turnier, trotz ja, sehr guter Ausgangslage eigentlich. Ne?
Ja.
Zwei Spiele, zwei Siege. Im ersten Spiel sehr solide, im zweiten Spiel, ja, 50-50. Durchwachsen ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Und ja, gestern war es wirklich irgendwie. Boah, es gibt so viele Punkte, die wir da aufarbeiten können.
Ja.
Da fällt es mir tatsächlich auch schwer, positiv zu bleiben. Aber eine positive Sache, die ich direkt vorwegheben möchte, oder vorwegnehmen möchte. Wer war für dich Deutschlands Spieler des Spiels?
Deutschland Spieler des Spiels.
Ja, wenn du die individuelle Leistung aller einzelnen Spieler so betrachtest, wer hat dir noch am besten gefallen?
Boah, ich würde fast sagen Antonio Rüdiger.
Ja, okay. Ja, ich würde tatsächlich mit Leroy Sané gehen.
Ja, okay, ja. Doch, das stimmt. Das
Das
stimmt,
war so ein
ja.
bisschen kleiner Lichtblick gestern. Also auch da, wenn man das alles zusammen runterbricht, ne, eine Gesamtleistung, aber auf den Einzelnen betrachtet, der hat so viel abbekommen jetzt zuletzt in der Presse und da wurde ja
Ja.
so viel gefordert, dass er vielleicht nicht mehr von Anfang an spielen soll. Ich finde, er
Stimmt.
hat extrem viel gearbeitet. Er war diesmal mehr als nur bemüht, wie wir sonst immer gesagt haben bei ihm. Er hat sich dann auch mal gestern belohnt, hätte sich vielleicht auch noch ein zweites Mal belohnen können. Ich fand ihn aber gestern irgendwie, der hatte so einen Biss.
Ja,
Und ja.
das fand ich auch. Der hatte Biss, der hatte Bock, das Tor war super. Also über die Entstehung sprechen wir gleich noch wahrscheinlich, aber das Tor an sich war super, super getroffen. Er muss halt einen zweiten machen, ne? Da reden wir vielleicht nochmal über den Rasen. Weil der Ball ist, glaube ich, einfach liegen geblieben beim Zug zum Tor. Ja, aber boah, aber ansonsten war da nicht viel Gutes in der deutschen Mannschaft. Ich habe mich übrigens mit Torben Hoffmann an dieser Stelle ganz liebe Grüße an meinen Kollegen von Sky und Ex-Bundesliga-Verteidiger. Habe ich mich ein bisschen gestritten, weil ich habe auch in der WhatsApp-Gruppe habe ich auch Jonathan Tah kritisiert und da ist er, hat er sofort die Stollen hochgezogen und mir gegens Schienbein gegrätscht und gesagt, nee, nee, der wäre gut gewesen. Das sehe ich halt leider immer noch anders. Also in der ersten Hälfte gehe ich da noch einigermaßen mit. In der zweiten Hälfte hat er so absurde Fehler gemacht, wo ich gar nicht mehr mitkam.
Total. Ich erinnere mich an einen Satz, der mir gestern geschrieben wurde. Ich sage jetzt nicht, von wem er kam, ob Jonathan Tah einen Sonnenstich hat. Fand ich sehr, sehr passend. Ich verrate es doch, der Satz kam von Jesko. Fand ich,
Ja,
ja,
weil der ist uns
also in der
eigentlich
zweiten
ganz
Halbzeit.
souverän, ne? Der ist jetzt auch kein
Ja.
Playmaker, aber der ist halt sonst wirklich sehr souverän und in den Zweikämpfen souverän. Und der hat da auch Bälle verloren. Das darf nicht passieren. Metscher genauso, ne? Also wir wollen uns jetzt nicht an
Ja.
Jonathan Tah abarbeiten. Wir können uns auch an Felix Metscher abarbeiten. Wir können uns an Kai Havertz abarbeiten. Wir können uns an Musiala und Wirtz ab. Also eigentlich können wir uns an fast allen abarbeiten. Und mir fehlte halt, und Nagelsmann hat sich ja noch nicht mal zu dieser Niederlage rotiert. Ne? Wenn du rotiert hättest und gesagt hättest, so ich schone jetzt meinen Stamm und lass jetzt mal die B-Garde dahin laufen und die verliert dann gegen Ecuador, dann sage ich, okay, kannst du machen, hast halt verloren. Ja. Aber du bist ja mit der A-Mannschaft angetreten und hast außer in den ersten 5 Minuten gefühlt gar keinen Zugriff auf dieses Spiel gehabt.
Ja, vollkommen, vollkommen richtig. Und was mir extrem aufgefallen ist, ist, was wir nicht hatten im Gegensatz zu den Ecuadorianern, diese Galligkeit, diesen Biss. Und das war gestern, du hast den richtig, richtig angemerkt. Für die geht's um was. Also klar, genau. Für uns ging's um nichts mehr letztendlich, aber ich glaube, jeder hat trotzdem den Anspruch, ein Spiel gewinnen zu wollen. Also es ist ja auch, wie wenige Mannschaften haben das bislang geschafft, mit 9 Punkten aus der Gruppenphase rauszugehen, nur Mexiko. Mhm. Du willst ja jedes Spiel gewinnen. Du gehst ja nicht in das Spiel grundsätzlich, dass du sagst, ja, gucken, egal. Ist egal heute.
Ja, ja, genau das. Und das hat mich halt auch wirklich gestört an dieser Einstellung. Und dann war Julian Nagelsmann ja wirklich angefasst, als er dann auch so ein bisschen auf die Motivation der Mannschaft angesprochen würde, ob sie es nicht so richtig wollte. Da ist er empört am Mikrofon explodiert und gesagt, wie kann man sowas nur behaupten? Das wäre eine Frechheit. Ja. 5 Minuten später sagt Dennis Undorf in der Mixzone, ja, die anderen wollten es vielleicht ein bisschen mehr als wir. und das ist halt die Wahrheit. Die Wahrheit ist, die deutsche Mannschaft war in dieser Phase nicht auf Zug. Wir müssen ihr jetzt aber mal Sachen zugutehalten. Ja, sie hat sich souveränst, ich glaube sogar als erstes Team, für das 16. Finale qualifiziert. Sie hat beide Spiele gewonnen. Über die Art und Weise spricht hinterher keiner mehr. Auch 2014, als sie Weltmeister geworden sind, haben die da im Achtelfinale dieses schreckliche Spiel gegen Algerien gespielt, wo die locker hätten auch verlieren können. Und da spricht heute kein Mensch mehr drüber. Das ist das auch das Gruppenspiel gegen Ghana war, glaube ich, 1-1, wenn ich mich recht erinnere. 2014. Auch das war kein Ruhmesblatt. Ne? Argentinien hat 2022 das erste Spiel verloren gegen Saudi-Arabien. Und sie sind Weltmeister geworden. Ne? Wir müssen da auch wenn die Kritik berechtigt ist, auch nach allen 3 Spielen in gewisser Weise, trotzdem mal ein bisschen Piano machen und das zugutehalten. Und vor allem der Mannschaft die Chance geben, ab dem 16. Finale 2 Gänge hochzuschalten. Im Kollektiv und einige Spieler können ruhig noch ein paar mehr Gänge zulegen.
Absolut. Also ich sag auch, ne, das war kein Totalschaden, das war eher so wie so ein Restaurantbesuch. Ne? Du suchst irgendwie ein Restaurant, das hat 4,8 Sterne und dann gehst du da rein und da ist trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, sind Knicklichter an der Wand oder sowas. Ne? Also
das Bild muss ich erstmal verarbeiten. Ich dachte, du sagst jetzt so, das war jetzt kein Komplettunfall, sondern du bist nur am Supermarkt ein bisschen gegen den Einkaufswagen gebumpert. So, ne? Nee, das kann passieren und das kannst du dann polieren. Und das müssen sie halt machen. Ne? Sie müssen im 16. Finale einfach deutlich hochschalten. Weil mit dieser Leistung und mit dieser Einstellung, da bin ich schon bei den Kritikern, bei dieser Einstellung wirst du im Zweifelsfall das 16. Finale nicht überstehen. Ne?
Ja, also du weißt ja nicht, welcher Gegner da kommt. Ich glaube, jetzt gerade sieht es nach Schottland aus, ne?
Nee, Paraguay.
Paraguay?
Ah, Paraguay ist wohl der Kandidat Nummer 1. Es gibt noch andere, die es werden könnten, aber laut der Computer sagt, ich glaube sogar zu 90% sicher, dass es Paraguay wird.
Ja, okay. Ja, wer auch immer es wird, ne? Also man kann drüber streiten, ob die besten Gruppendritten wirklich eine Berechtigung dazu haben sollten, irgendwie in der K.O.-Runde zu stehen, aber auf dem Papier haben sie es halt einfach. Sie stehen da und das werden auch keine Spaziergänge irgendwie sein, ne, am Ende des Tages.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Und also ob das Paraguay ist, ob es Schottland ist oder ob es, weiß ich nicht, selbst wenn es Kap Verde wäre, dann die stehen dann nicht umsonst da. Die haben einfach mehr Punkte geholt als ein paar andere und sind halt weiter.
Genau. Ja. Wo fangen wir denn jetzt mal im Recap an? Ich würde sagen, bei dem irregulären Tor. Also ich war, obwohl ich es natürlich mit der deutschen Mannschaft halte, ich war erschrocken. Ich war erschrocken, dass der VAR dann nicht sagt, liebe Schiedsrichterin, schau dir das nochmal an, das ist ein Foul.
Ja.
Da lässt du auch die Schiedsrichterin im Stich, finde ich. die wurde da im Stich gelassen. Das ist auch nicht fair gegenüber ihr. Und ich verstehe die Eingreifpolitik bei diesem Turnier nicht so richtig. Also nehmen wir England gegen Ghana. Mhm. Für mich ein klares Foul. Ein klares Foul der Engländer am Ghana im Strafraum, der springt von hinten in ihn rein.
Ja.
Ja? Er berührt den Ball nicht, es ist kein Tackling, er springt einfach von hinten in ihn rein. Ob er dann wirklich noch zum Abschluss gekommen wäre, lasse ich mal dahingestellt. Ja?
Aber das ist ein Foulspiel.
Aber das ist ein Foulspiel und das ist ein klares Foulspiel. Und hier tritt halt Pavlovic dem Ecuadorianer an den Kopf. So, klar, der geht ein bisschen mit dem Kopf hin, aber er... Was war das denn?
Ist mir irgendwas angegangen.
Also, er geht halt ein bisschen mit dem Kopf hin, aber er will ja zum Ball gehen. Er will ja nicht irgendwie irgendwas blocken, sondern er will ja auch mit dem Kopf zum Ball gehen. Und Pavlovic tritt ihm dann halt einfach auf den Kopf und die Schiedsrichterin lässt weiterlaufen. Das ist ja noch in Ordnung. Ja, das Tor wird erzielt, ist in Ordnung. Und dann muss der Moment kommen, wo der Keller sagt oder die Jungs im Container sagen, hallo, hallo, hier ist der Container. Schau dir das bitte nochmal an. Das war ein Foul.
Bewohner, der VAR hat entschieden.
Ja.
Foul. Ja. Ich bin bei dir bis zu einem gewissen Punkt. Also grundsätzlich, das steht für mich auch außer Frage, das ist ein Foulspiel und in jeder Situation, wenn du es dir nochmal angeguckt hättest, hättest du es abgepfiffen, weil Fakt ist, der trifft den einfach. Jetzt kann, also manche würden argumentieren, man muss es nicht pfeifen, weil das eine flüssige Bewegung von Pavlovic war und der von Ecuador mit dem Kopf irgendwie entgegen Fuß geht. Minimal. Macht er das aber nicht, trifft der Pavlovic ihn vielleicht auch nicht.
Ja, aber er geht zum Ball. Mit dem Kopf. Er geht zum Ball. Er geht ja nicht einfach dahin, weil er Spaß dran hat, sondern er will den Ball ja köpfen.
Ja.
Na?
Also, keine zwei Meinungen. Also,
und wenn
das
der Pavlovic nicht den Fuß auf Stirnhöhe hat, dann kann er den auch köpfen. So, ne? Deswegen, also, ich finde das, also, und da habe ich halt ganz viele Fragezeichen. Für mich ist das ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, dass die FIFA die Eingreifschwelle bewusst beim VAR höher legen möchte. Ja, dass sie nicht diese teilweise kleinlichen Eingriffe wie in der Bundesliga haben will. Aber das sind doch genau die Situationen, für die der gemacht ist. Weil sonst, bin ich ehrlich, brauche ich den nicht.
Ich finde dieses, also deine Vermutung, dass der nicht mehr so kleinschrittig eingreifen will, wie zum Beispiel in der Bundesliga, ich finde das ja gar nicht verkehrt.
Nee, ich auch nicht.
Ich finde das cool. Nur in so klaren Situationen musst du dann halt eingreifen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da musst du, also das ist ja wirklich der Moment, wo du da rein musst.
Ja, ehrlicherweise, wenn es nach mir geht, VAR sowieso komplett weg. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben.
Das Rad wird nicht mehr zurückgedreht. Ne? Also das glaube ich auch, das wird nicht mehr passieren.
Ja. Aber was würdest du sagen zum weiteren Spielverlauf? Ich meine, das Gegentor fiel ja relativ zügig danach. War der Rest irgendwie einfach schlechte Chancenverwertung oder
welche Chance?
Oder hat Ecuador Deutschland taktisch einfach so wirklich irgendwie geknackt?
Ich würde noch nicht mal sagen taktisch, sondern einfach wirklich von der Einstellung.
Leidenschaft, ja.
Ja, das war für mich tatsächlich. Das war für mich ein Leidenschaftssieg der Ecuadorianer. Die haben ja nicht ausgefuchste Taktik an den Tag gelegt und haben jetzt auch nicht die überragenden Offensivindividualisten. Die haben sie ja eher in der Defensive mit Hincapié, mit Pacho, mit Caicedo. Das sind ja eigentlich deren Stars, die den Laden hinten dicht halten. Und vorne turnt ein 36-Jähriger rum.
Na, ja, wobei, wie hieß der auf links außen mit dem blonden Haaren?
Ja, ich guck nach.
Den fand ich auch brutal gestern.
Ja, der war halt schnell. Das reicht halt auf der Position gegen Deutschland.
Der hat auch eine geile Technik. Der ist da in 2-3-1 gegen 1 Situation
Angulo
reingegangen. Ja. Wo spielt der?
Angulo spielt eine Sekunde sage ich dir sofort. Sunderland.
Wie alt?
23.
Boah, der geht nochmal.
Ja.
Geht nochmal eins höher.
Ja. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Kimmich als Rechtsverteidiger.
Ja.
Der wird halt von den Gegnern klar als Schwachstelle ausgemacht, ne? Also das ist jetzt so. Die sehen ganz klar, okay, Kimmich hat auf der rechten Seite, wenn die Geschwindigkeit kommt, Probleme.
Ja.
Und deswegen hat ja Nagelsmann auch zwischendurch mal auf eine Fünferkette umgestellt und Sané ja ganz tief zurückgezogen, um dann, wenn es dann gegen Frankreich geht, das schon mal zu testen. Nur, ich fand in dem Moment, wo sie im Prinzip einen tiefen Block gespielt haben, hast du halt genau das Problem, was dieses System immer mit sich bringt, nämlich das Problem der Passivität.
Ja.
Dass du das Spiel nicht mehr nach vorne entwickelt bekommst.
Ja. Und dann hast du auch auf der Schienenposition mit Leroy Sané jetzt nicht unbedingt. Der hatte gestern eine Situation, da konntest du es perfekt sehen. Da hat er den Gegenspieler einmal abgelaufen. Ich glaube,
du weiß genau, du auch was gerade im Kopf.
Ja, ja, ganz genau. Ja. Die war überragend verteidigt. Ja. Ja, die war überragend verteidigt, aber ja. Ja. So verteidigt er einmal in 5 Fällen wahrscheinlich.
Ja, und dann spielt er vor allem scheiß Pass. Ne, dann macht das im Prinzip wieder heiß für Ecuador, weil er halt nicht konsequent einen Pass spielt hinten. Ne, und einen einfachen Pass spielt.
Aber das hat er gegen, also ist nicht seine Position. Ne?
Das hat er gegen Elfmeinküste auch gemacht. Ne? Da hat er dann auch eine gute Abwehraktion gehabt und dann einen Hackentrick oder sowas. Und dann hat er wieder so, oh nein, scheiße. Ja, ich finde, es passt noch nicht so richtig bei der deutschen Mannschaft. Ich finde, das ist auch Jammern auf hohem Niveau, aber ich finde einfach, es passt noch nicht so richtig. Und das hat Mats Hummels gestern gut gesagt. Bei den Kollegen von Magenta hat er halt gesagt, das ist schön, dass hier die ganze Zeit Harmonie transportiert wird und alle sich in den Armen liegen und alle sich so super finden. Aber er hat auch gesagt, das ist ein Baustein, aber das ist nicht die Garantie für Erfolg.
Ja.
Und ich bin eigentlich ein Freund davon. Ich bin Freund von Harmonie, weil ich persönlich glaube, dass das die konstruktivste Arbeitsatmosphäre ist. Ich halte nichts von Peitsche. Ich glaube, wenn du Menschen dazu bringst, mit Freude etwas zu tun, dann werden sie es immer besser machen, als wenn sie es müssen.
Auf jeden Fall.
Aber ein bisschen Reibung täte ihn, glaube ich, ganz gut. Und auch auf dem Platz habe ich nicht das Gefühl, dass da einer ist, der dann mal über den Platz berserkert und den Leuten mal eine richtige Ansage macht. Wer soll das da machen? Also eigentlich muss es Kimmich machen.
Ja, oder ich glaube schon, dass ein Antonio Rüdiger sowas macht.
Ja.
Ich habe aber irgendwie auch bei ihm das Gefühl, und dann schlage ich das Rad wieder so ein bisschen zum Allgemeinen und auch zur Presse, zum Journalismus so in Deutschland, was wir auch schon mal hatten. Ich habe das Gefühl, selbst ein Rüdiger traut sich nicht mehr auf dem Platz, der zu sein, der er ist. Also mit dieser, oder also ne, einmal vielleicht,
ich weiß, was du meinst.
Mit seiner Rolle, ne? Vielleicht ist auch ein Julian Nagelsmann, der da sehr drauf beharrt, dass ein Antonio Rüdiger weniger auffällig ist auf dem Platz.
Ja.
Aber der wäre sonst für mich eigentlich so ein Kandidat, der dir auch mal in Oliver Kahn-Manier in den Hals beißt oder so. Ne?
Also, ja, ich bin da 100% bei dir. Ich glaube auch, aber den musstest du halt ein bisschen einfangen, weil der halt dann schon wieder am anderen Ende des Extrems war. Ne? Der hat es ja dann völlig übertrieben.
Ja.
Und der war dann drüber. Mir fehlt ein Chef. Hey, das ist, glaube ich, jetzt habe ich es tatsächlich. Jetzt habe ich es endlich verstanden, während wir hier uns unterhalten, was mir fehlt. Mir fehlt ein Chef. Diese Mannschaft hat keinen Chef.
Kimmich ist leider ein geeigneter Chef.
Kimmich muss der Chef sein.
Ja. Aber nicht auf der Position.
Aber nicht auf der Position und auch, weil er hat halt auf dieser Position so viel mit sich selbst zu tun, dass er nicht diese Souveränität auf den Platz bringt und Chef sein kann.
Ja.
Aber Kimmich müsste der Chef sein. Und das ist er nicht.
Ja, aber vielleicht ist das Ergebnis auch ein gutes Learning fürs nächste Spiel. Du hast gerade selber gesagt, einfach nochmal 2 Gänge hochfahren und der Mannschaft auch die Chance geben. Ja. Dass, also ich bin auch davon überzeugt, dass sie es können. Es gab dann auch so ein paar Punkte, die ich vielleicht gar nicht so schlecht fand. Thema Raumbesetzung und Räume kreieren, Räume schaffen. Ich finde, das hat man zwischendurch von hinten heraus, obwohl man mit Schlotterbeck keinen klassischen Aufbauspieler hatte, ganz gut gemacht. Ist sehr gut in die Zwischenräume gekommen, ob das jetzt ein Matcher oder Pavlovic war, ist häufiger ein Matcher, der dann vielleicht nicht so glücklich aussah bei den zweiten Abspielen, aber grundsätzlich hat man schon die Räume getroffen, auch ein Wirtz oder ein Musiala. Und das ist aber der Punkt, wo man dann irgendwie vielleicht ein Learning draus ziehen muss. Alles, was danach kommt, das war halt Gulasch. Also gefühlt im letzten Drittel, du machst das von hinten heraus eigentlich ganz gut.
Ja.
Aber alles danach ist halt ohne Zwang. irgendwie. Und da fehlt mir dann auch, also da fehlt mir zum Beispiel nicht der Chef, mir fehlt da diese Waffe, die du sonst hast. Und das ist für mich gepaart mit Geschwindigkeit und so einer vollen wo du weißt, ja, da kommt jetzt was. Das fehlt mir irgendwie.
Ja. Und das gefeierte Duo Vusiala hat halt bisher wirklich viel zu wenig Output, ne?
Ja, funktioniert noch nicht so.
Nee, die stehen sich viel auf den Füßen, finde ich, weil Wirtz halt immer in die Mitte zieht. Immer in die Mitte zieht, wo er sich ja auch wohler fühlt. Da stehen aber schon Musiala, da steht schon Metscher, da kommt ein Havertz. Dann steht da noch plötzlich ein Sané, der in die Mitte gezogen ist. Da wird es halt drängelig, ne? Und das müssen sie besser auflösen. Nagelsmann hat ja auch gesagt, nach dem Tor, also bis zum Tor wäre es gut gewesen, nach dem Tor hätten sie Harakiri im Positionsspiel gehabt. Das ist mir nicht so negativ aufgefallen, muss ich sagen. Aber trotzdem, es passt einfach noch nicht. Und du musst jetzt diesen Schalter umlegen. Wenn wir mal die 2014er Mannschaft nehmen, da waren halt Typen bei, wo ich gesagt hätte, okay, die können das auch moderieren, auch ohne Trainer moderieren, weil ich glaube, auch so eine Mannschaft muss halt auch viel Selbsterkenntnis zeigen und auch selbst machen. Du kannst nicht immer hingehen und sagen, ja, der Trainer muss das machen. Nee, die Mannschaft muss das auch machen. Aber ich hoffe sehr, dass die das hinkriegen für den deutschen Fußball.
Ich hoffe auch. Ich würde es uns sehr wünschen.
Weil Paraguay, das wird halt genauso ein Schweinespiel wie Ecuador, ne?
Ja, so. Auf jeden Fall. Und da glaube ich sogar, also die werden vielleicht nicht so hoch anlaufen wie die Ecuadorianer. Die werden auch nicht konstant so pressen. Ich habe übrigens gestern in der Zwischenzeit Jesko geschrieben, dass Ecuador das nicht 90 Minuten durchhalten wird, so anzulaufen. Haben sie fast doch.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das wird Paraguay nicht machen. Da gehe ich eher davon aus, dass sie so ein bisschen den Bus parken werden und dann versuchen, auf Konter zu lauern. Aber auch da, ne, also wenn sich die Verteidigung irgendwie nicht so stabilisiert, dann gibt es da genug Schwachstellen, wo man irgendwie Nadelstiche setzen könnte. Ne?
Ja. Haben wir eigentlich ein Torwartthema?
Ja. Sag du es mir. Ich weiß nicht, ob ich da neutral drauf gucken kann.
Ich sag persönlich nein.
Ja.
Ich finde nicht, dass wir ein Torwartthema haben.
Ja.
Aber ich sehe Neuer trotzdem nicht auf dem Niveau, wo ich ihn zwangsläufig Baumann vorgezogen hätte. Sagen wir es mal so.
Ja.
Die Bilanz übrigens von Neuer ist verheerend, ne? Der hat in den letzten 9 WM-Spielen 13 Gegentore kassiert.
Ja.
Und das ist nicht immer nur Torwartschuld, ne? Das ist, bitte? Und Baumann
keins.
Ja. Aber das ist natürlich nicht nur ein Torwartschuld. Das wird dann auch immer schneller auf ihn abgewälzt. Auch dieses Gegentor, also das erste, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, ob der da drankommen können, ob der da schneller hätte fallen können oder so. Aber beim zweiten, das ist halt auch mal Verteidigeraufgabe, so einen Ball zu klären, weil aus der Distanz, klar kannst du sagen, der hätte da jetzt reinfliegen müssen und das Ding wegfausten müssen.
Ja, aber also faust mal den Ball weg auf der Höhe.
Ich wollte gerade sagen, wäre das überhaupt technisch gegangen?
Dann hätte er den wie beim Volleyball von unten baggern müssen.
Ja, genau. Also ganz schwieriger Ball. Und ich meine, wenn Jonathan Tah in der Position hinter seinem Gegenspieler steht und nicht vor seinem Gegenspieler, also nicht den Weg zum Tor zumacht, sondern ihn von hinten deckt. Klingt jetzt ein bisschen wie bei der Kuhzucht, aber war ja so. Und das geht halt nicht. Ja, deswegen, ich würd Neuer nicht unbedingt damit reinnehmen, großartig, ein bisschen schon. So, auch er hätte da vielleicht irgendwie konsequenter sein können, aber er hält halt keinen Ball, ne? So.
Ja, doch, einen hat er gestern ganz gut gehalten.
Kann man mal die Gegenfrage stellen? Hat er auch was zu halten, wo er wirklich was hätte halten können? So, aber das ist schon ein Thema, finde ich.
Ja, also bis jetzt hat er ehrlicherweise wenig aufs Tor bekommen, was er hätte, also wo er sich hätte irgendwie mit auszeichnen können, wo man dann klassisch sagt, ja, das ist der Manuel Neuer, den wir brauchen oder kennen.
Ja.
Ich sage auch, beim ersten Tor kann er nichts machen. Der sieht den so spät, den Ball, deswegen sieht das auch so aus.
Auch Pavlovic-Fehler. Ne? Der macht einen Schritt da rein, anstatt einfach zu blocken.
Ja. und der Neuer sieht den Ball so spät, deswegen sieht das so ein bisschen slapstickmäßig aus, dass er so spät abspringt, aber der sieht den halt einfach nicht, ne? Und dann kann er den nicht halten. Beim zweiten war ich auch eher dabei, wo ich gesagt habe, aus der ersten Perspektive gesehen, direkt live habe ich gesagt, geht das Ding auf seine Kappe. Aber auch wenn du dir das hinterher anschaust, wie du gerade gesagt hast, erstmal muss ein Tah da komplett bei seinem Mann bleiben. Der darf da niemals irgendwie sein Bein reinkriegen.
Ja.
Und vielleicht hätten Manuel Neuer vor 5 Jahren, wäre der mit mehr Überzeugung und energischer hingegangen. Das kann sein, wissen wir nicht. Macht für mich jetzt aber nicht den Unterschied, ob das der im Tor stehen sollte oder nicht. Also
im jugendlichen Alter von 35.
Ja, bislang hat er mir nicht das geliefert, wo ich sage, ja okay, das war ein absoluter Fehler, den mitzunehmen. Und ich stelle mir dann eher immer die Frage, wenn jetzt ein Baumann da gestanden hätte, hätte der das besser gemacht oder anders gemacht oder auch ein Nöbel oder wer auch immer.
Glaube ich
nicht.
Glaube ich auch nicht. Deswegen alles gut. Da bin ich auch entspannt. Unser Problem ist definitiv nicht Manuel Neuer.
Genau.
Das kann ich für mich so festhalten. Für mich ist das Problem in dieser Mannschaft, in diesem Turnier bisher, nicht Manuel Neuer. Er hilft ihnen nicht großartig, aber er ist nicht das Problem. Das Problem liegt einfach daran, dass du keinen, ich komme wieder dazu, ich finde, sie haben keinen Chef. Sie brauchen jetzt einen Chef. Sie brauchen jetzt einen, der da hinkommt und sagt, so Freunde, der Papa sagt euch jetzt, was gemacht wird und das wird jetzt gemacht.
Ja.
Pavlovic kann das gar nicht sein. Ja, der spielt auch wirklich nicht gut, muss man leider sagen. Matcher ist gar nicht der Typ dafür. Dem kannst du wunderbar einen Chef an die Seite stellen, dann funktioniert der. Ich habe die ganze Zeit einen Spieler im Kopf, der nicht mit dabei ist, der auch zu Recht nicht mit dabei ist, ist alles gut, von dem ich aber ein großer Fan bin.
Komme ich drauf?
Vielleicht.
Bundesliga?
Ja.
Der nicht dabei ist.
Nee. Der schon mal dabei war.
Ja.
Ich bin echt ein Fan von dem. Der war sehr prägend in einer Saison oder in anderthalb Saisons bei einem Spitzenverein. Und der, obwohl eigentlich ist er sogar teilweise mit dabei gewesen.
Simon Rolfes.
Ja. Nee.
Teilweise ist er sogar mit dabei gewesen.
Mhm. In diesem Jahr. In diesem Jahr. Boah. WM.
Ich stehe, glaube ich, auf dem Schlauch.
Macht nichts. Robert Andrich.
Ah.
Ja. Der hat halt eine Attitüde.
Ich
war
richtig beim Verein.
Ja. Der hat halt eine Attitüde, ne? Und der hat halt, der scheißt sich dann halt auch nichts, ne? Und der nimmt dann halt auch die Leute ran und in die Verantwortung. So. Und einfach der Typ fehlt mir. Dieser Typ fehlt mir. Ja, also ich will jetzt nicht wieder diese, wir brauchen wieder Alpha-Männchen-Fußballer aufmachen. Überhaupt nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die auf dem Platz keine richtige Führung haben.
Ja.
Und gerade jetzt, und da, das ist schon ganz kurz noch, das ist dann vielleicht auch echt ein Schlotterbeck-Vakuum, was jetzt entsteht, weil der das schon auch transportieren kann.
Ja, also bei Andrich gehe ich grundsätzlich mit, was den Typ angeht. Da bin ich voll bei dir, der ist einer, der haut auch mal dazwischen. Mhm. Finde ich grundsätzlich ganz geil. Aber bei ihm fehlt mir wirklich die fußballerische Qualität.
Ja,
der hat schon Aktionen gehabt, wo du dir gedacht hast, okay, das ist auf einmal Andrichinho. Gar keine Frage. Gerade in der Meistersaison mit Leverkusen hat er einen sehr, sehr guten Fußball gespielt. Fußball, den man ihm auch irgendwie nicht so zutraut oder zugetraut hat in der Vergangenheit. Man muss auch bedenken, wo er herkam, ne? Von dritte Liga über zweite Liga in die Bundesliga. Aber in der Spitze kann der sich nicht gegen die Qualität, die du dann da einfach hast, mit einem Pavlovic, fußballerisch gesehen, oder einem Matcher, durchsetzen. Aber ja, ist...
Ja. Ja, bin ich auch voll bei dir. Ja. Ne? Kleine Anekdote von zu Hause. Ja, da trinkt meine Tochter aus dem Glas. Ja, und dann hat sie so dieses Glas im Mund und dreht sich so zu mir und macht Und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Und dann war unten am Boden in der Prägung, war irgendwie, stand 6-7 drauf.
Ja.
Oh, ein Phänomen. Und dann,
am Ende würdest du wieder da stehen, wenn ein Andrich jetzt nicht performen würde und würdest du sagen, hättest du dann vielleicht besser einen Pavlovic oder einen Matcher
mitgenommen. Ja, das ist, wie gesagt, mir fehlt so der Typ, der das dann mal ein bisschen in Hand nimmt. So, das ist das, was mir fehlt.
Tja. Schauen wir mal, wie es wird. Das wird schon.
Wie es wird.
Das wird ich richtig gut
denen.
Werden.
Und jetzt kommen wir wieder zum Positiven, ne? Ich traue denen das auch zu. Ich traue denen ein anderes Niveau zu. Ich traue denen ein viel höheres Niveau zu. Du musst halt, wie ich finde, zwei klare Fragen stellen. Einmal, funktioniert meine Offensive so, wie sie ist? Oder muss ich da was ändern? Und funktioniert mein defensives Mittelfeld so, wie es ist? Oder muss ich da was ändern? Und dann ist die Frage, was ändere ich? Befreie ich Kimmich von der Rechtsverteidigerposition und stelle ihn statt Pavlovic neben Metscher? Dann mache ich mir natürlich rechts hinten ein Riesenthema auf, weil du hast keinen Rechtsverteidiger.
Ja, gestern hast du Malik Chow gebracht auf rechts hinten, der auch rechts hinten spielen kann, der für mich aber auch eher ein Innenverteidiger ist. Ne?
Ja, du kannst auch Waldemar Anton da hinstellen, aber auch mit Anton oder Groß, die das auch schon gespielt haben, da holst du dir genau das gleiche Thema rein wie bei Kimmich, nämlich die fehlende Geschwindigkeit.
Ja.
Anton ist nicht langsam, aber gegen einen ganz wendigen Außenstürmer ist er vielleicht auch nicht so hundertprozentig die Idealbesetzung. Den sehe ich eher tatsächlich im Zentrum, eigentlich sogar vor anderen Leuten, die da spielen. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Wenn du jetzt die Mannschaft aufstellen könntest, dürftest, wie würdest du aufstellen?
Ja, echt schwierig. Also Neuer im Tor ist für mich gesetzt. Ich würde Tah und Anton spielen lassen. Es ist einfach, ich bin einfach von Antonio Rüdiger nicht überzeugt. Ich weiß, jetzt kommen sie alle und sagen, ja, ey, der spielt bei Real Madrid, der ist super, der ist doch dieser Typ, den du haben willst. Aber wie du sagst, der wird halt so ein bisschen, der muss sich halt ein bisschen beschneiden, damit er nicht in jedem zweiten Spiel mit einer roten Karte rausgeht, so ungefähr. Auch das ist übertrieben, der hat gar nicht so viele rote Karten, wie man meint.
Nee.
Aber ich würde tatsächlich, ich finde einfach Anton, ich sehe ihn halt auch sehr viel in meiner Funktion als BVB-Reporter und bin absolut überzeugt von dem. Der macht im Prinzip keine Fehler. Ja, der gewinnt seine Zweikämpfe, der beißt die Leute weg, der macht keine Fehler. Und für die Geschwindigkeit hast du eine Tar, der wirklich auch schnell unterwegs ist. Und jetzt kommen wir zur rechten Verteidigerposition. Und da habe ich auch keine Lösung außer Kimmich parat. Könntest auch Leveling probieren, aber der ist halt ein Offensiver, ne? Und der steht dir dann im Zweifelsfall in dem Moment, wo du ihn brauchst, steht er dir wahrscheinlich 10, 20 Meter zu hoch. Aber es wäre vielleicht einen Versuch wert.
Ja.
Dann würde ich Kimmich neben Metscher in die Mitte stellen. Und ich glaube, ich würde auf links jemand anderen spielen lassen. Ich würde Wirtz auf die 10 spielen. Ich würde vielleicht sogar Sané rechts lassen. Oder ich lasse Wirtz links, stelle Havertz auf die 10 und Undav auf die 9. Aber Havertz ist jetzt einfach, der ist jetzt einfach auf der 9 gesetzt. Ich glaube, das wären dann nochmal andere Abläufe, wenn du den jetzt wieder in eine komplett andere Position stellst. Also lassen wir Havertz auf der 9. Ich würde Wirtz auf die 10 stellen. Und wen haben wir denn dann noch für die offensive Außenbahn?
Ja,
hätten wir noch.
Ja. Leveling.
Ja, das ist ein Klon. Mhm.
Ja, Uedraogo ist in Leipzig schon ein paar Mal von links gekommen.
Ja, aber der ist auch ein Zentraler. Eigentlich ist der auch ein Zentraler.
Ja.
Nur dem kannst du halt diese Zehner- oder Achterrolle noch nicht geben. Ne? Das geht nicht. Also nicht von Anfang an.
Ja. Ich hätte gestern...
Auch fantastischer Fußballer, an dem werden wir noch ganz viel Spaß haben.
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich hätte gestern so ein bisschen erwartet, dass man genau aus diesem Grund uns fehlt irgendwie der Rechtsverteidiger-Ersatz zu Kimmich. Also was machst du auch, wenn der ausfällt? Ne? Da musst du dir ja schon irgendwie Gedanken drüber gemacht haben. Wer dann da hingeht, scheinbar ist es Malik Chow. Ich hätte gedacht, dass du die Minuten nutzt, um so ein Leveling mal hinten rechts zu testen. Ja, dass du dir das Defensivverhalten anschaust, also die werden es wissen natürlich, wie der irgendwie spielen könnte oder würde. Und dann kannst du vielleicht über so einen Systemwechsel mal nachdenken, weil den halte ich dann in so einer, in einer Fünferkette für den geeigneten Schienenspieler.
In der Fünferkette, ja. Mhm.
Ja.
Eine Fünferkette also, würde bei mir aber tatsächlich auch Leveling, Anton, Tah, Rüdiger, Brown heißen.
Ja. Ja.
Wenn du genau, mit drei das, Innenverteidigern spielst, dann würde ich auf jeden Fall Anton auf die rechte, rechte Position stellen.
Ja. Aber wird wahrscheinlich nicht so passieren. Ich würde aber auch Kimmich von der RV-Position runternehmen auf die sechs stellen, anstatt ein Metscher. Metscher spielt für mich gerade die bessere WM als Pavlovic, aber Kimmich Pavlovic ist eingespielt.
Mhm.
Deswegen würde ich so machen. Ich würde hinten rechts, wäre mein,
also
mein erster
auf die
Gedanke.
Bank.
Genau.
Okay.
Mhm. Aspekt auch nochmal da. Ich glaube, wenn der von der Bank kommt, bringt er dir mehr, als wenn Pavlovic von der Bank kommt.
Ja.
Weil er einfach eine, so eine gewisse Durchschlagskraft hat. Ähnlich
ja,
wie
Pavlovic
wie
ist ein Verwalter, ne? So.
Ja, genau.
Ja.
Rechts hinten würde ich dann mit Leveling spielen. Innen bleiben Tah und Rüdiger, hinten links Brown. Ich hoffe, dass er im nächsten Spiel auch wieder fit ist.
Ja, Raum war kein Update zu Brown, ne? Kein Upgrade. Das
der war auch, also der war bemüht, aber auch ein bisschen unglücklich, ne? Denn über die ja. Seite ging auch nicht so viel irgendwie. Mhm. Ja. Und dann würde ich tatsächlich auch, ich würde Havertz einen nach hinten ziehen. Ich weiß nicht, ich bin immer noch nicht dabei, dass ich einen Under vorne reinstelle, der gestern übrigens, ich will jetzt nicht sagen, ziemlich blass war. Der hat irgendwie, das finde ich super beeindruckend, alles, was der an den Fuß kriegt, verteilt der auch 1:1 perfekt weiter.
Mhm.
Der hat auch seine eine Torchance, aber das war nicht dieser Under-Effekt, den wir aus den letzten Spielen jetzt kannten. Mhm.
Ja,
und
ja,
also
absolut.
Schon fast gedacht. Vielleicht mit einem Bayer ganz vorne drin.
Mhm.
Der hat mir gestern, der war sehr engagiert, der hat mir gut gefallen. Und
der,
da
ist
einfach
ja immer,
diese,
ne? Also Maxi Bayer ist halt immer auf Anschlag. Wenn der reinkommt, dann weißt du, du kriegst einen Spieler auf Anschlag.
Mhm. Und da, ja, da ist einfach eine Geschwindigkeit, aber ja, wir werden die Mannschaft nicht aufstellen.
Leider nicht. Boah, hätte ich mal Bock. Hätte ich
so
mal Bock.
83,5 Millionen, das wäre doch mal was Geiles. Mal angenommen, man würde um Platz 3 spielen, dann lässt du einfach mal die Bevölkerung entscheiden, wie gespielt wird.
Hans-Uwe darf die Mannschaft aufstellen.
Ach ja. So, wir hatten aber nicht nur, oder hast du noch was zu Deutschland?
Boah, ich glaube, wir könnten noch mehr ins Detail gehen, wobei wir diesmal wirklich sehr tief reingegangen sind, wie ich finde.
Ich wollte gerade sagen, für unsere Verhältnisse sind wir da schon sehr tief reingegangen.
Ja.
Ja.
Ja, die Türkei feiert die Türkei feiert den bedeutungslosen Sieg, wie es weiterkommt. Das hat auch Hamid Altintop ganz nett gesagt. Der war bei den Kollegen im Studio und da haben sie ihn auch gefragt, hat er gesagt, ja, verstehe ich nicht, warum die so feiern. Die feiern, als wären sie weitergekommen. Aber
auch beim Jubel von Kaan Ayhan beim 3:2, also habe ich gedacht, hä, hab ich irgendwas verpasst? Aber
ja, also das fand ich auch, das fand ich voll drüber. Und ja, gut, Montella kann jetzt doch all in Alanya buchen, wahrscheinlich. Mit dem Sieg am Ende. Aber ja, die Niederlande.
Ja. Die machen Spaß.
Die machen schon Spaß. Das machen die aber immer und dann reicht's nicht. So, gehört auch zur Wahrheit dazu. Da bin ich dann mal gespannt, wie die agieren, wenn sie richtig gefordert werden. Schweden, Japan 1:1. Ich nicht so viel Überraschendes dabei an diesem Spieltag, fand ich. Also nee. an diesem Tag, dieses Spieltages. Ist ja der dritte Spieltag bei allen, aber ja.
Ich würde nochmal einen Spieltag davor springen, weil ich habe mir in der Nacht Schottland-Brasilien angeguckt.
Mhm.
Und da habe ich wirklich gedacht, also ich habe ja so ein Herz dafür.
Ja.
Da war zwischendurch richtig geiler brasilianischer Fußball.
Echt?
Boah. Ja. Oh. richtig.
Die habe ich noch gar nicht gesehen, die Brasilianer, weil die immer nur nachts gespielt haben und ich ja zur Frühschicht muss manchmal oder oft. Und da kann ich mir einfach nachts um 12 oder sowas kann ich mir kein Spiel angucken, wenn ich um 4 Uhr aufstehen muss. Dann kann ich ja direkt, dann kann ich direkt wach bleiben. Ne?
Das eine um 3 hättest du ja angucken können.
Ja, das stimmt. Hätte ich um 3 aufstehen können.
Ja, nee, die haben wirklich einen guten Ball gespielt, ein sehr, sehr gut aufgelegter Vini Junior. Passstaffetten teilweise, wo du dir gedacht hast, jo, das ist Brasilien, was in den letzten Jahren irgendwie ein bisschen gefehlt hat.
Dianeo.
Ja. Und gepaart mit einer defensiven Stabilität. Also fand ich richtig beeindruckend. Und dann der Moment in der, ich glaube, es war so die 78. Minute, da kam er. Guck mal, da kriege ich so Gänsehaut, wenn ich da dran denke.
Neymar Junior.
Neymar, genau. Das ganze Stadion ist so laut geworden. Das war wirklich Wahnsinn. Und da kommt da so einer, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, auf dem Niveau, glaube ich, nichts mehr zu suchen hat. Der aber einfach noch eine Aura hat, eine Ausstrahlung. Es ist einfach Neymar, der kommt dann da rein und das ganze Stadion ist elektrisiert. Und auch die ganze Mannschaft ist nochmal elektrisiert. Und du hast gesehen, wie die, also ein Vini Junior, den du an jedem Egoismus erkennen kannst, den er hat, der hat jeden Ball zu dem gespielt. Der wollte unbedingt bei jedem Linienlauf, hat der Neymar gesucht. Das fand ich schon irgendwie beeindruckend. Deswegen, ich bin gespannt, auf wen die jetzt treffen werden. Entwickelt sich gerade so ein bisschen geht in eine bessere Richtung als eigentlich gedacht.
Ich bin ja nicht so ein Neymar-Fan, ne? Also ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Ich finde, ich hab in einem anderen Podcast gesagt, der hat seine Karriere weggeschmissen. Das ist sicherlich übertrieben. Aber er hat bei weitem nicht das rausgeholt, was an Talent drin war. Und das tut mir dann immer in der Seele weh.
Ja, und genau damit gehe ich auch. Also ich bin aufgewachsen hiermit, ne? Mit Ronaldo, das war mein absoluter Lieblingsspieler. Dann kam Ronaldinho, dann kam Robinho und dann kam Neymar. Und da wächst du dann mit auf und du siehst das noch, diese Spiele bei Santos und als dann damals die Überlegung war, geht er zu Real oder geht er zu Barca und dann geht er den Schritt und dann spielt er auch gute Saisons da und alles, was nach Barcelona kam oder auch schon im letzten Barcelona-Jahr, habe ich nicht verstanden und das hat dass mein Fußballerherz so krass enttäuscht, dass ich dann heute auch sage, ich halte eigentlich nichts von dem, aber weiß, wie es früher war.
Ich finde halt, der hat keine Ära geprägt. So wie es der hinter dir getan hat, wie es ein Rivaldo getan hat. Weißt du, du kannst eigentlich die letzten Jahrzehnte kannst du immer so einem Brasilianer zuordnen. Ne? Das war Romario, war Mitte der 90er die ganz große Nummer. Ende der 90er, Anfang der 2000er, bis Mitte der 2000er war es dann Ronaldo. Dann kam Ronaldinho. Ich bin persönlich ja kein Robinho-Fan. Also für dich, du magst ihn deutlich mehr als ich, aber das ist auch okay. Ich finde aber auch, der hat jetzt keine Ära geprägt.
Und genau die gleiche Karriere hingelegt wie Neymar, kannst du fast sagen.
Ja, eigentlich mit seinem Wechsel zu Man City hat er sich die Karriere kaputt gewechselt. Ne?
Ja.
Und dann gab es noch so ein paar Nebencharaktere wie, keine Ahnung, Adriano oder sowas, die aber halt dann auch eher im Knast als auf dem Platz waren. Und ich finde halt, dass eigentlich seit Ronaldinho es keinen so richtig prägenden brasilianischen Star mehr gegeben hat. Und der hätte Neymar sein müssen und der ist es halt nicht geworden.
Diese Magie, die ein Ronaldinho da mitgebracht hat an den Ball, das weiß ich auch nicht, ob wir das nochmal so sehen werden in der Form. Dafür hat sich der Fußball, glaube ich, auch zu verändert.
Da kriege ich ja sofort Gänsehaut, ne? Weil,
verstehe ich.
Der Ronaldinho in seiner Prime, der war ja eben nicht nur der Künstler, der war ja nicht nur Vini Junior, sondern der war ja auch robust. Ey, wenn du den in diesen Spielen gegen diesen legendären Chelsea-Spielen gesehen hast, ey, wie die den angegangen sind, ja? Und der hat gelacht und ist aufgestanden. Ja. Und wie die den attackiert haben und wie der dagegen gehalten hat mit seinem Popo, ne? Und mit seiner Körperlichkeit. Ja. Der hatte ja auch echt eine Körperlichkeit. Ja, heute hat er ein bisschen viel Körperlichkeit. Gibt ein Comeback, habe ich jetzt gelesen, aber ich weiß, weiter habe ich
Italien, dritte Liga. Weiß auch noch nicht, ob das ein Marketing-Gag ist oder.
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Apropos Marketing-Gag, da möchte ich gleich nochmal kurz mit dir, du bist ja auch durchaus im Marketing, da möchte ich gleich nochmal mit dir drüber sprechen. Aber der war halt für mich der letzte prägende Brasilianer. Vini Junior wird das nicht werden, einfach wegen seiner Persönlichkeitsstruktur. Ja. Ich finde bei Vini Junior super, dass er sehr konsequent Rassismus anprangert. Das finde ich super, weil das passiert immer noch zu wenig. Und der ist da halt sehr populär und sehr konsequent, das finde ich super. Aber ich kann mich einfach mit dieser teilweise unsportlichen Art, das ist überhaupt nicht meine Art. Das kann ich überhaupt nicht ab. Finde ich furchtbar.
Und da muss ich sagen, bei der WM sieht man das bislang nicht.
Okay, das freut mich. Wie gesagt, ich konnte einfach Brasilien noch nicht aus Zeitgründen wirklich gucken. Ich habe halt immer diese Szene im Kopf, wie beim Spiel Real gegen Bayern Kimmich ihm den Ball gibt und er den einfach hinfallen lässt und so tut, als hätte. Ja, ja. Das ist für mich Peak-Unsportlichkeit. Das ist Peak-Unsportlichkeit. Dieses ganze Gehabe kann ich nicht ertragen und das ist auch der Grund, warum er für mich nicht generationsprägend sein wird.
Wird er auch nicht. Ich bin gespannt, der wird auch nicht sein Leben lang bei Real Madrid bleiben, wo er noch hingehen wird. Und ich glaube, spätestens da ist es dann, wahrscheinlich wird es nach Real Madrid schon relativ früh Saudi-Arabien.
Ich wollte gerade sagen, der macht einen Cash-Grab. Der macht auf jeden Fall einen Cash-Grab. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Der geht irgendwo hin, wo es ganz viel Geld gibt. Sei ihm gegönnt, aber nicht mein Typ. Messi. Ich war ja auch aufgrund meiner argentinischen Vergangenheit immer dann doch großer Messi-Fan. Oh, und der ist halt immer noch gut. Ne? Also klar, der ist halt kein Pressing spielst du mit dem nicht mehr. Okay. Aber wenn der den Ball am Fuß hat, ist der halt immer noch besser als alle anderen.
Das ist so heftig. Ne? Ist,
und dann diese chirurgische Genauigkeit beim Abschluss.
Ja.
Das ist einfach.
Ist schon schön anzusehen.
Und ist einfach fantastisch.
Da kann man dann auch sagen, also der presst nicht mehr und so, und er hat nie wirklich gepresst, meiner Meinung nach.
Ich wollte sagen, eigentlich hast du völlig recht. Ja.
Aber du siehst trotzdem, dass das Spiel auf den zugeschnitten ist und das musst du auch erstmal machen in dem Alter, dass du immer noch so eine Mannschaft so hinter dir hast und dass das komplette Spiel auf dich läuft.
Und das konntest du aber auch mit ihm immer machen, weil er dann eben auch immer geliefert hat.
Ja.
Ja, der hat, die Zahlen musst du dir mal angucken. Ja, der hat immer fucking geliefert, weil der einfach diese Extraklasse hatte, dass du wirklich sagen kannst, hey, pass auf, wir entbinden dich dieser und dieser Aufgabe, die sonst jeder machen müsste, wir entbinden dich, weil wir wissen, der Output wird größer sein als dein Input, den du geben könntest in der Defensivarbeit.
Das ist der Traum jedes Offensivspielers. Einfach vorne stehen bleiben und machen.
Ja, aber es gibt ja auch die machen das, aber schießen dann nur zwei Tore die Saison, ne? So. und das war halt bei Messi immer anders. Ne? Das war immer anders. Und das ist auch jetzt im hohen Alter noch anders und da bewundere ich ihn für. Ich bin jetzt auch keiner, der sagt, ich finde Messi viel besser als Cristiano Ronaldo. Ich habe einen riesen Respekt vor beiden. Wir können froh sein, und jetzt sind wir wieder bei Ära prägen, dass wir in dieser Ära leben durften, wo wir die beide in ihrer Prime erleben durften. Das war das Tollste, was es gibt. Ich finde, Ronaldo hat der Fußball jetzt so ein bisschen verlassen. Der verlässt nur den Fußball nicht. Feiert sich dann für zwei Tore gegen Usbekistan mit I'm back, baby.
Ja, wobei auch da das erste, nee, beide Tore, die macht er einfach gut. Die macht er gut.
Ja,
kann man
das
in beiden Toren gesehen?
Das erste Mal, eins habe ich gesehen, wo er den hinten an den langen Pfosten legt. Ne, der ist super. Der Ball ist super. Ja.
Ich finde beide, also macht erstens nicht jeder Stürmer und dann in dem Alter, also natürlich ist Usbekistan jetzt nicht mehr der Gegner gewesen, ne, aber auch da ist. Ich glaube, das, was ich cool daran finde, ist, es hat ihm keiner mehr zugetraut nach dem ersten Spiel. Mhm. Und er hat es halt trotzdem gemacht und du siehst dann auch, man denkt ja, die ganze Mannschaft hat da auch keinen Bock mehr drauf grundsätzlich. Ne? Die denken sich, ey, nimm den raus, da haben wir bessere Qualität.
Ja.
Aber trotzdem hast du dann diesen Zusammenhalt gesehen, als er getroffen hat, rennt trotzdem jeder zu dem. Ne? Das ist irgendwie.
Ja. Das ist ja auch etwas, was alle Spieler, die mit ihm spielen, immer erzählen, ne? dass der ja privat kein Assi ist. Ja, der hat natürlich ein riesen Ego, alles gut, aber der ist ja auch keiner, der Spieler irgendwie, wenn sie ihm nicht doof kommen, hängen lässt. Ne? Das hat Mesut Özil hat das mal erzählt. Der erste, als Özil zu Madrid gewechselt ist, war Cristiano Ronaldo, der zu ihm gekommen ist und gesagt hat, was kann ich für dich tun? Ne? So, ja. Wenn du was brauchst, sei da. Und das meint er dann auch so. Und ich bewundere auch die Professionalität von Ronaldo. Das bewundere ich einfach. Das habe ich auch immer bewundert. Und auch die Zahlen, die der aufgelegt hat, sind ja genau die gleichen wie Messi. Also das ist ja, also im Detail sicherlich anders, aber du weißt, was ich meine. So, das ist ja alles auch fantastisch gewesen.
Absolut. Und ich finde es schön, dass wir es nochmal sehen können. Ich glaube, Messi wird noch eine WM spielen.
Nee, das glaube ich nicht.
Könnte ich, naja, mal abwarten. Er hat ja jetzt in einem Interview gesagt, er weiß nicht, was kommt. Mal schauen, was kommt.
Ja. Man muss den ja exhumieren. Also das,
das fände ich auf jeden Fall sehr geil, das noch zu sehen. Aber ich finde, wir können sehr dankbar sein für das, was wir da gerade sehen. Und es ist die Erfahrung, die gerade die WM macht. Ne? Es ist Messi, es ist Ronaldo, es ist Harry Kane und Dennis Undorf natürlich.
Und Dennis Undorf. In einem Atemzug wird Dennis Undorf genannt.
Ja. Sehr.
Ich wollte noch Marketing mit dir besprechen. Hast du den Marketing-Move von Nike gesehen?
Ja, ich habe es dir doch gestern Abend geschrieben.
Achso, du hast es mir geschrieben. Ja, ich hatte es aber schon gesehen. Ja, ja.
Ich habe das gesehen, habe das auch gemacht und dachte, boah, ist das das Top 5 Marketing-Aktionen, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe.
Ja.
Also wer da auf die Idee gekommen ist, hat den CEO-Posten verdient.
Für die, die jetzt sagen, Wovon reden die beiden da? Also, Nike wird ja ab 1. Januar der Trikotsponsor der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und also nicht Trikotsponsor, sondern der Ausrüster. Richtig gesagt, der Ausrüster der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nachdem sie jetzt nach 250 Jahren mit Adidas rumgelaufen sind, wird es jetzt tatsächlich Nike werden. Und die haben auf dem Hudson River ein Schiff fahren lassen von Mario Götze, einem ihrer deutschen Nike-Stars, der auch gerade Zeit hatte. Und da drauf war ein großes Plakat mit Jamal Musiala drauf, glaube ich, ne? War das Musiala? Ja.
Ja.
Und der hatte ein verpixeltes Trikot an und da stand dann in großen Lettern daneben Hallo und dann New Jersey. Und das ist halt auf so vielen Ebenen witzig, weil du halt zwischen New York und New Jersey ein Boot mit einem New Jersey fahren lässt, wo einfach draufsteht, Hallo New Jersey. Das ist wirklich, ich habe mich so gefreut darüber. Ich mag solche Kreativität, bewundere ich auch. Das bewundere ich zutiefst, finde ich ganz toll.
Ja. Das ist Wahnsinn. Ich saß auf der Couch, ich habe das gesehen, ich habe das direkt meiner Freundin gezeigt. Ich habe gesagt, das ist einer der krassesten Marketing-Moves, die ich je gesehen habe. Durchgespielt, Wahnsinn. Also machen wir Flutlichtgefühl der Woche draus. Props an Nike. Der Nostalgie wegen schade für die Zukunft, dass Adidas als Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft verschwindet.
Erstmal.
Aber Nike ist einfach die geilere Marke. So sponsert uns Nike. Nike, Nike, Nike. Ihr seid geil. Ihr habt die besten Klamotten. Ja, geil.
Also das fand ich super. Den habe ich echt gefeiert, ja. Und was ich auch, und da liebe ich dann die WM, und das, jetzt muss ich eine Anekdote erzählen. Und es geht auch um Ecuador. Und zwar deren erstes Spiel bei der WM 2006. Das war gegen Polen auf Schalke. Mhm. Und das war tatsächlich das einzige Spiel, was ich 2006 im Stadion gesehen habe. Und ich saß im Ecuador-Block mit ganz vielen Polen. Die haben natürlich das Ding voll gemacht, ja, die Arena in Gelsenkirchen. Ja, aber es gab halt auch so eine ecuadorianische Community. Und vor mir, mitten im Ecuador-Block, saß wirklich so ein Stirnacken. Ja, so ein polnischer Stirnacken. Ja, es war unfassbar heiß. Der hatte da auch nur so ein polnisches Muskelshirt an und so eine Mütze auf. Das weiß ich noch ganz genau. So eine polnische rote Mütze mit diesem weißen Adlerwappen vorne drauf und so. Und man hat ja dann doch irgendwie man bringt ja in Fußballstadien gewisse Menschen mit gewissen Attitüden einfach innerlich zusammen. Mir geht das so. Mhm. Ne? Wenn da so einer, so ein Stiernacken sitzt, so, und dann das Spiel, entweder Ecuador hat gewonnen oder noch später den Ausgleich gemacht. Das müsste ich jetzt tatsächlich nochmal nachgucken. Ich weiß nur, dass es nicht so richtig gut für die Polen ausgegangen ist. Und dann dreht er sich um. Dreht er sich um in diesem Ecuador-Block und fällt den Leuten um die Arme, nimmt seine Mütze ab, die tauschen Schal und Mütze, liegen sich in den Arm und da dachte ich so, ey, das ist der Spirit, den ich liebe. Das ist der Spirit, den ich bei solchen Turnieren sehen will. Ja, das ist genau das, wo werde ich echt gerührt, wenn ich daran denke, rührt mich das. Wenn ich das sehe, rührt mich das. Und jetzt habe ich auch Deutsch- und Ecuador-Fans, die das Trikot auf dem Times Square tauschen und die sich nach dem Spiel in den Arm liegen. Es ist ein bisschen eklig, so ein Trikot anzuziehen, da bin ich ehrlich. Aber das ist das und das kann mir auch kein scheiß Trump nehmen, diese Herzlichkeit unter Fußballfans, wenn sie aus der ganzen Welt irgendwo zusammenkommen und ein Turnier feiern. Das ist für mich der Geist dieser Weltmeisterschaft. Und den kann mir auch kein Kommerz kaputt machen. Sie schaffen es nicht, mir das kaputt zu machen. Sondern das sind diese Szenen, die, keine Ahnung, die Südkorea oder die Südkoreaner waren es, glaube ich, die in Mexiko mega gefeiert wurden. Und sich da verbrüdert haben mit denen, die Schotten sowieso, die von der Stadt Boston einen Liebesbrief geschrieben bekommen. Und das sind für mich diese Szenen, wo ich mich dann auch einfach, wo ich immer denke, ja, genau dafür gibt es diese Turniere. Die gibt es nicht dafür, dass Millionäre, Fußballer-Millionäre noch mehr Geld verdienen, sondern die sind dafür da, dass die Fans ja so zusammenkommen und einfach der Welt bei diesen Turnieren zeigen, dass es zusammengeht.
Und wie schön dieser Sport sein kann.
Ja, wie schön dieser Sport sein kann, wie toll Menschen sein können. Ja, wie toll können Menschen sein, die aus der ganzen Welt, die kulturell völlig unterschiedlich sind, irgendwo zusammenkommen und sagen, hey, cool, dass du da bist. Ja, cool, dass du da bist. Das sollte eigentlich unser Zusammenleben sein. Das ist eigentlich das, wie wir zusammenleben sollen.
Ich sage immer, Fußball verbindet.
Ja.
Über die gesamte Welt.
Ja.
Und das ist das mit das Schönste am Sport. Ob du in einer Mannschaft bist oder ob du einer Mannschaft als Fan zugehörig bist. Ja. In der Regel ist es so, dass Fußball verbindet.
Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Ich war mal in China, weil mein Onkel dort an der Botschaft gearbeitet hat. Und in Peking ist das so, dass du nicht einfach da irgendwo ins Hotel gehst, sondern das ist dann gerade, wenn du als Diplomatenangehöriger kommst, ist das schon ziemlich klar geregelt, wo du zu leben hast. Und da gibt es dann halt so große Blöcke, wo dann halt Diplomaten aus der ganzen Welt einfach dann leben. Ja. Und in diesem Block in der Mitte gab es einen Fußballplatz, einen kleinen. Und es war unerträglich heiß. Also es war so wie jetzt aktuell in Deutschland, nur dann noch mit 90% Luftfeuchtigkeit. Also du bist wirklich am Tag zerflossen. Aber abends ging's einigermaßen. Und ich weiß noch, es war dann keine 9 oder 10 Uhr. Und irgendwie zog es dann alle aus diesen Blöcken so magnetisch in diese Mitte. Ja, alle Jugendlichen, alle Kinder, die noch Bock hatten, jetzt irgendwie, die noch Energie hatten, die noch was machen wollten. Das zog halt alle da in diese Mitte rein. Und das war auch so. Da waren Argentinier, da waren Menschen aus der Jungs und Mädels aus der ganzen Welt, die da zusammenkamen und haben dann einfach Fußball gespielt. Ja, das ist schon toll.
Schon sehr, sehr schön. Das Spiel endete übrigens 2-0 für Ecuador.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Das passt doch. Ja.
Ich habe hier noch ein kleines Quiz.
Ui.
Kleines Quiz, um mal zu gucken, wie gut du die WM denn bis jetzt verfolgt hast. Hast du Bock?
Ich dachte, es geht um Filme. Da bin ich gut. Aber mach mal.
Nenne mir die Top 3 Mannschaften oder Länder mit den meisten geschossenen Toren bislang.
Deutschland, Niederlande.
Ist ein bisschen unfair, weil Platz 1 wird sich geteilt, Platz 2 eigentlich auch.
Ach so, okay. Aber die beiden sind dabei, oder?
Deutschland, Niederlande, Platz 1 mit beide jeweils 10 Toren.
Mhm. Deutschland, Niederlande. Boah, wer hat denn noch viele Tore geschossen? Algerien müsste dabei sein?
Nein.
Nein?
Algerien?
Marokko. Entschuldigung, nicht Algerien. Marokko. Ich meine Marokko. Entschuldigung. Marokko.
Marokko ist auf Platz 10, also
echt?
Ja, yeah, also teilt sich Platz 10 auch mit 4 anderen.
Ja.
Ich glaube, in die Bewertung kommen dann auch noch Torvorlagen und so mit rein.
Ach so, sind das Scorer? Also oder wie meinst du das?
Nee,
Tore.
Es sind nur die Tore. Ach,
wer hat denn noch viele Tore geschossen? Boah, keine Ahnung.
Platz 2 beziehungsweise oder Platz 3 teilen sich die USA und Kanada mit jeweils 8 geschossenen Toren.
Stimmt, die haben ja auch zweimal. Stimmt, die Kanadier haben ja die Katar so abgeschossen.
Mit jeweils 8 geschossenen Toren.
Ja.
So, gehen wir mal ein bisschen tiefer in die Statistiken.
Boah, ich bin so schlecht in sowas.
Nennen wir die Top 3 Länder mit den meist gespielten Pässen und gleichzeitig auch den meist angekommenen Pässen, wenn man das so sieht.
Spanien
ist auf Platz 11.
Auf Platz 11? Oha.
Ja. Du wirst überrascht sein.
Mit den meistgespielten Pässen. Türkei?
Türkei ist auf Platz 3, sehr gut.
Aha. Portugal?
Auf Platz 12 hinter Spanien.
Oh. England?
Auf Platz
45.
24.
Ah, okay.
Ich war auch überrascht, als ich es gesehen habe.
Meisten gespielten Pässen.
Ja.
Ja, Deutschland hat auch ein sehr dominantes Spiel gehabt die waren ja auch eigentlich gegen die Elfenbeinküste mehr in Ballbesitz. Also Deutschland könnte auch unter den Top 10 sein, würde ich mal tippen.
Deutschland auf Platz 1.
Auf Platz 1? Oh, okay.
1887 gespielten Pässen.
Ja. Boah, und sonst Brasilien wahrscheinlich auch noch.
Brasilien auf Platz 5. Platz 2 ist Südkorea mit 1853 gespielten Pässen.
Ah, und Platz 3 könnte Japan sein.
Nee, Platz 3 war die Türkei, hast du schon.
Achso, Türkei, stimmt, die hatte ich schon. Wo sind die Japaner?
10 weiter, auf Platz 13.
Ah, okay. Interessant.
Dann haben wir noch... Nehmen wir das oder nehmen wir das? Wer ist bislang bei der WM der schnellste Spieler gewesen?
Boah. Über 35?
36,3 km/h.
Ah, das wird wahrscheinlich irgendeiner. Boah, nee. Keine Ahnung. Diomande würde mir jetzt einfallen. Ehrlich?
Ja.
Ah,
ja.
Okay.
Ja.
Der ist wirklich wahnsinnig. Und vor allem dann noch die Technik bei der Geschwindigkeit ist schon super.
Das ist heftig, ne?
Mhm.
Ich will nicht flexen, aber ich bin mal schneller als 6 als der gelaufen.
Bist du ausgerutscht irgendwo, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Nee, ehrlich, warst du so schnell unterwegs?
Ja, meine Spitze war 36,8, was mal gemessen wurde.
Krass, auch auf Strecke oder tatsächlich auch auf Kurzstrecke?
40 Meter.
Boah, das ist gut.
Ja, und 100 Meter war meine beste Zeit 10,5 irgendwas. Ja, also ich war schon echt flott. Ja.
Da warst du ja, hättest ja wieder zurücklaufen können, bis ich angekommen bin. Also wenn ich was nicht war, dann war es schnell.
Aber doch vielleicht schnell müde.
Ja, schnell auf der Bank. Stark.
Ja.
Boah.
Und eine letzte Frage noch.
Ja.
Die Nation mit den meisten Spielen zu null. Und damit auch den wenigsten Gegentoren.
Ich würde sagen, die Türkei. Weil die haben ja zweimal 0-0 gespielt. Nee. Ach nee, die haben jetzt verloren. Nee, stimmt. Nee, ist gut. Oh. Weiß ich nicht.
Mexiko.
Ja,
mit 6 geschossenen Toren, 0 Gegentore. Und
die haben 0 Gegentore bisher.
0 Gegentore und 9 Punkten. Gruppensieger der Gruppe A.
Ja, die gehen trotzdem in einem 16. raus.
Na, warten. Gucken wir mal, wer da auf die trifft.
Ja.
So, heute Abend kommt noch ein Kracher.
Ich bin im
Norwegen
Kino.
Gegen Frankreich.
Also wir zeichnen jetzt Freitagnachmittag auf, weil wir es leider nicht früher geschafft haben.
Ja, aber wir sind damit immer noch früher als alle anderen.
Ja.
Ja, komm her, wir sind hier keine Skype-Produktion oder so, ne?
Nein, nein, eben. Aber wir haben sehr viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Bewertet uns gut, hört uns ganz viel, liked uns.
Ja. Und Nike sponsert uns. Nike.
Yo. Warte, schon spiegelverkehrt. Ich muss hier so.
Swoosh.
Ich halte das Adidas Ei halte ich zu. Nike.
Ah ja, genau mal zu. Ja,
halt mal zu.
Ja. Gut. Wir hören uns wieder am
Mittwoch.
Wir spielen am Montag, glaube ich, ne? Das heißt, wir hören
uns am Dienstag.
Wir spielen Dienstag?
Ich guck mal. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, wir spielen Dienstag.
Dann
boah, weißt du, was spontan. Ich die ganze Zeit im Kopf habe?
Wir spielen am Montag um 22.30 Uhr.
Ach echt? Am Montag um 22.30 Uhr? Na, das ist ja...
Los.
Hätte ich das gewusst. Ja, dann hören wir uns am Dienstag.
Und dann hören wir uns am Dienstag wieder in alter Frische, hoffentlich mit positivem Ausgang.
Ja.
Mal drücke den Daumen.
Jawohl. Ja. Oder es geht nach Hause. Glaube ich aber nicht. Ja.
Glaube ich auch nicht.
Das glaube ich.
Wir machen das schon. Wir schaffen das.
Si se puede.
Hasta la vista,
amigo. Ich habe übrigens amigos. Ganz kurz noch, als die Ecuador-Fans "Si se puede" gerufen haben, habe ich immer Bielefeld verstanden. Bielefeld, Bielefeld, si se puede, Bielefeld. Hat schon eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich. So,
naja,
das war's.
"Si se puede", dann si se puede. Ist das auch unser Folgentitel.
Ja, adios.
Adios, muchachos, muchachas.